möchte einen Vers lesen oder einen Teil eines Verses, das ist Psalm 74, Vers 20, und das mit ins Gebet nehmen. Schau hin auf den Bund. Schau hin auf den Bund. Herr, wir danken dir, dass wir dieses Gebet an dich wenden dürfen. Schau hin auf den Bund. Und du darfst diese Aufforderung auch an uns weitergeben. Schaut hin auf den Bund. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Augen auftust darüber, was es bedeutet, dass du der Gott bist, der Bündnisse stiftet. Darüber, dass du der Gott bist, der den Bund als heilig und ernst ansieht. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns die Ohren öffnest, zu hören. Schenk uns Offenbarung, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen. Ich habe schweren Herzens die Predigtreihe über das Wort vom Kreuz hinter mir gelassen. Aber es geht weiter. Der Strom treibt uns weiter. Genauso wie Lumen. Halleluja. Aber dieses Thema vom Kreuz und der Selbstverleugnung und vom Kreuz Jesu wird uns natürlich immer wieder begegnen. Heute beginnen wir eine neue Predigtreihe mit dem Thema Bund. Also nicht die Bundeswehr oder sowas, sondern unser Staaten oder unser Bundesländer, die im Bund zusammengefasst sind, sondern was? Ja, schade, ne? Felix hätte zu gern ein bisschen was über die Bundesrepublik gehört. Und dann merken wir schon, Bund ist ein Teil von ganz vielen Wörtern und hat eine Geschichte auch in unserer Kultur. Was ist ein Bund? Was ist ein Bündnis? Was hat Gott damit zu tun? Warum heißt unser Land Bundesrepublik? Warum schließen Mann und Frau, wenn sie heiraten, einen Ehebund? So, das sind alles wichtige Fragen, über die alle Menschen eine Meinung haben. Manche vielleicht auch keine, aber die Frage ist, was sagt Gott dazu? Was meint Gott damit, wenn er von einem Bund spricht? Und es ist, es gibt verschiedene Paradigmen, wie wir unsere Beziehung zu Gott einordnen können. Paradigma ist ein anderes Wort für Sicht weg, also eine Sichtweise. Wir können unsere Beziehung zu Gott auf verschiedene Arten und Weisen sehen. Die allererste und die wichtigste, die haben wir heute im Gottesdienst schon erfahren, ist, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass er unser Vater ist. Das ist das Hauptthema des Neuen Testamentes. Und da das Hauptthema ist im Neuen Testament, wurde auch schon sehr viel darüber gesagt. Das ist aber etwas, was wir nie hinter uns lassen dürfen, was wir nie irgendwie zu den alten Kamellen legen dürfen. Ach ja, wir sind geliebt und sind Kinder Gottes. Wenn du so über die Liebe Gottes denkst, dann bist du in ernsthafter Gefahr, abzufallen. Vielleicht bist du sogar schon abgefallen. Die Liebe Gottes und dieses ganze Thema der Kindschaft und dass wir versöhnt worden sind mit Gott durch Jesus Christus, ist etwas, was uns niemals loslassen wird, bis in alle Ewigkeit. Im Himmel werden die Erlösten dem Lamm ein Lobpreislied singen und werden sich darüber erfreuen, dass sie die erlösten Kinder Gottes sind. Halleluja. So, dann kann man unsere Beziehung zu Gott sehen in dem Brautparadigma. Brautbräutigam. Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Auch sehr, sehr wichtig. Dann können wir sehen, das gefällt mir ja besonders, Jesus ist der General, der Hauptmann, der Feldherr, der voranschreitet und wir gehen als seine Soldaten hinterher. Auch total biblisch. Er ist ein starker Kriegsheld, sagt das Wort Gottes. Dann können wir uns als die Schafen sehen, ja, die dümmsten aller Tiere. die dem Hirten hinterhergehen, die dem Hirten folgen. Ich habe da mal so ein YouTube-Video gesehen, da war die Facebook war das, so eine Überschrift, so muss der Herr mich auch manchmal retten. Und da war ein Loch im Boden und da hat man nur noch zwei Beine rausgucken sehen. Und da kam der Hirte und packte diese beiden Beine und zog wie wild an diesem Ding. Und ein riesiges Schaf kam blub aus diesem Loch rausgezogen. Und die Überschrift nur, so muss der Herr mich auch immer retten. So, das ist auch ein Paradigma, was total biblisch ist, was wichtig ist, dass wir das, unsere Beziehung zu Gott so verstehen. Aber meiner Meinung nach ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das zweitwichtigste nach dem, dass wir Kinder sind und er der Vater ist, ist das Paradigma dessen, dass wir Bündnispartner Gottes sind. Wenn die Kindschaft und die Liebe des Vaters das Hauptthema des Neuen Testamentes ist, ist das Bündnis und dass wir Bündnispartner sind mit Gott das Hauptthema des Alten Testamentes. Das heißt nicht, dass das alt ist, im Sinne von, das können wir jetzt archivieren und uns ab und zu mal drüber freuen. Das ist immer noch genauso aktuell. Um genau zu sein, überschneiden sich diese Paradigmen. Dass Gott uns liebt und dass Gott uns als seine geliebten Kinder erlösen will, lesen wir auch im Alten Testament. Dass wir in einem Bündnis mit Gott stehen, sehen wir auch genauso im Neuen Testament. Sogar am Allerheiligsten des Neuen Testamentes. Im Leiden und Sterben von Jesus Christus, im Abendmahl. Das ist das Blut des neuen Bundes. Also enorm zentral, also bei dem heilsgeschichtlichen Ereignis überhaupt, dass Jesus sein Blut für uns gibt, spricht er davon, ein neuer Bund. So, es ist enorm wichtig, dass wir wissen, was bedeutet das denn überhaupt Bund, wenn Gott von einem Bund spricht. Wenn wir dieses Wissen bzw. die Offenbarung über den Bund bezieht sich auf die Beziehung von Gott zu uns als Menschen, von uns Menschen hin zu Gott und auch untereinander. Denn wenn wir alle einen Bund haben mit ihm, sind wir alle verbunden. So, das ist so wichtig und so umfassend, dass wir auch jetzt, also mindestens 4 Predigten zu dem Thema uns reserviert haben. 2 Wochen wird Thomas über den Ehebund sprechen. In 2 Wochen, genau. Und heute soll das eine Einführung sein. Vieles in der Bibel ist durchdrungen von diesem Bunddenken. In unserer Gesellschaft spielt dieses Bündnisdenken, auch wenn noch Spuren davon zu finden sind, was ich schon sagte, aber wir denken nicht mehr in Bündnissen. Selbst der Ehebund wird ja so aufgeweicht, dass man sagt, ja, so bis das der Tod der Liebe uns scheidet. Nicht mal wie früher, bis das der Tod uns scheidet. Nein, bis das der Tod der Liebe uns scheidet. So, also wenn in einem Jahr das alles anders ist und ich dann eine bessere Frau sehe mit besseren Attributen, dann, und ich mich in die verliebe, dann ist das jetzt, ist der Bund aufgelöst. So, wir haben eigentlich diese Ernsthaftigkeit und diese Heiligkeit, was den Bund angeht, in unserer Gesellschaft fast vollkommen verdrängt. Für uns ist Bund etwas, was uns im negativen Sinne bindet, was es ja auch tut. Es bindet uns, aber wir sehen das hauptsächlich als negativ, weil wir geprägt worden sind in den letzten 70 Jahren von einem humanistischen Menschenbild, wo der Mensch das Maß aller Dinge ist und wo ich nur frei bin, wenn ich machen kann, was ich will. Und das ist das Herz des Teufels. Nur so übrigens. Falls ihr euch gefragt habt, woher diese ganzen Ideen kommen. Das ist das Herz des Teufels. Um genau zu sein, wenn wir da mal Jeremia 6 aufschlagen. Danke, Geist Gottes. Entschuldigung, lasst uns den anderen, lasst uns Psalm 2 aufschlagen. Das habe ich jetzt nicht in meinen Notizen, deswegen ist das alles ein bisschen. Gehen wir mal zu Psalm 2. Okay, wir gehen jetzt zu Psalm 2, das ist eindeutiger. Psalm 2 ist ein Drama in drei Akten, der auf jeden Fall ein Studium wert ist. Und da heißt es von diesen Fürsten, die sich versammeln gegen Gott und gegen den Ratschluss Gottes. Da heißt es zu ihm in Vers 2, oder lesen wir ab Vers 1, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Jetzt kommt Doppelpunkt, wörtliche Rede. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fessel von uns werfen. Das ist genau das, was das dämonische Herz des Teufels ausmacht. Ich will keine Bande, ich will keine Fessel, ich widerstrebe, ich rebelliere gegen den Bund. Ich bin selbst Herr über mich selbst. Niemand schreibt mir vor, was ich zu denken oder zu tun habe. Es gibt keine Beschränkung mehr, ich mache, was ich will. Und die Fürsten von Jerusalem haben genau diesen Geist aufgegriffen in wahrscheinlich Jeremia 5, was ich vorhin gesucht habe, Jeremia 6, wo sie sagten, lasst uns von uns reißen ihre Stricke, lasst uns die Bande wegnehmen. Ich will das Joch wegschmeißen. Dadurch, dass wir so denken, befreien wir uns vielleicht von dem Bündnis oder von der Verpflichtung, die wir gegenüber Gott haben, aber wir begeben uns in eine viel schlimmere Knechtschaft. Das Joch Jesu ist sanft und leicht. Das Joch des Teufels ist hart und schwer und wird uns bis in die Hölle hinunterreißen. Wenn wir uns auf seine Seite stellen, werden wir da enden, wo er endet. Danke, Jesus. Wir benötigen ein erneutes Denken über Bund und Bündnisse, damit wir auch die Bibel lesen können im Blick auf den Bund. Vorhin haben wir Psalm 63 gelesen und das war durchdrungen vom Bunddenken. Psalm 63, Vers 1, ja. Enrico mochte natürlich das theatralische O. Das stand bei uns dann nicht da. Da stand nicht, oh Gott. So, bei uns stand nur Gott. Das war die deutsche Version, ja. Oh Gott, Komma, mein Gott. Das ist Bund. Du bist nicht irgendein Gott, du bist mein Gott. Das ist Bund. Gott ist Gott für alle Menschen. Aber ist er dein Gott? Hast du einen Bund mit ihm geschlossen? Überall, wo du in der Bibel findest, mein Gott, ich harre auf dich. Ihr seid mein Volk. Ich will inmitten meines Volkes leben. Da steckt das Wörtchen Bund dahinter. Da steckt eine Realität davon, dass sich zwei Bündnispartner verpflichtet haben. Gott und Menschen. Wenn ihr anfangt, die Bibel so, also diese Brille aufzusetzen und zu gucken, und ihr scannt dann in eurer Bibellese, wo steht denn hier überall Bund? Ihr werdet es überall finden. Ihr könnt fast jede Seite der Bibel aufschlagen, ihr findet es fast überall. Wir lesen die Bibel im Blick auf den Bund. Und wenn wir dieses Paradigma annehmen, des Bundes und darin wachsen und das mehr und mehr verstehen, dann verstehen wir auch unsere Beziehung zu Gott als eine Bündnisbeziehung. Genauso wie viele Menschen und auch viele Christen heutzutage Ehe sehen, als eine, ja, wenn es dann nicht mehr ist, dann ist es halt dann nicht mehr und dann geht es auseinander. Genauso sehen auch viele Christen die Beziehung zu Gott. Ach, naja, und wenn es dann nicht mehr ist, dann ist es halt nicht mehr. Wenn dann auf einmal irgendwas meines Weges kommt im Wort Gottes oder in der Gemeinde oder was auch immer, irgendeine Wahrheit, die ich da sehe und die gefällt mir nicht, das lasse ich jetzt halt beiseite, dann mache ich mein Ding. Aber in so einer Beziehung stehen wir nicht mit Gott. Wir haben einen Bund geschlossen zu bestimmten Bedingungen. Und da geht es nicht nur, übrigens, falls ihr jetzt so den Eindruck bekommt mit meinem finsteren, tiefen Geräte, da geht es nicht nur darum, was man für Verpflichtungen hat, sondern auch, was es für Segnungen im Bund gibt. Der Bund ist nicht eine negative Sache, die einem auferlegt wird und wir denken, oh, ist das schwer, sondern der Bund ist dieses Bündnisdenken, das Bündnisverständnis, offenbart uns so gewaltig, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er uns segnen möchte. David und Jonathan schließen einen Bund. 1. Samuel 18, glaube ich. Sie schließen einen Bund. Sie sagten, wir wollen nicht nur Freunde sein, wir wollen nicht nur Kumpel sein, sondern wir schließen einen Bund mit Verpflichtungen. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben Waffen getauscht. Das hat eine tiefe Bedeutung. Warum tauschen die Waffen? Das war eine Aussage von, deine Feinde sind jetzt meine Feinde. Und meine Feinde sind jetzt deine Feinde. Meine Kämpfe sind jetzt deine Kämpfe sind meine Kämpfe. Wenn ich in Not bin, kommst du mir zu Hilfe. Wenn du in Not bist, komme ich dir zu Hilfe. Wenn ich Mangel habe, hilfst du mir aus. Wenn du Mangel hast, helfe ich dir aus. So, und jetzt transportiert mal dieses Denken auf unseren Bund mit Gott. Meine Feinde sind seine Feinde. Wenn Gott sagt, taste meinen Gesalbten nicht an, fasse nicht an meinen Augapfel Israel, dann bezieht sich das auf den Bund, den er geschlossen hat. Wenn der Feind uns antastet, hat schon mal jemand anders deinen Augapfel angefasst? Also an meinen Augapfel kommt niemand ran. Das ist richtig eklig, wenn man da anfasst. Ich kann mir noch empfindlichere Körperteile vorstellen, aber das ist eines der empfindlichsten Körperteile, die wir haben. Ja, da machen wir die Augen zu, wenn da nur ein kleines Körnchen drin ist, fangen wir an zu heulen, bis es wieder draußen ist. Und wir enorm empfindlich. Und Gott sagt, taste meinen Augapfel Israel nicht an. Taste mein Bündnisvolk nicht an. Wenn du das Volk, mein Volk antastest, tastest du mich an. Und das finden wir auch im Neuen Testament wieder, 2. Korinther Kapitel 4. Er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Wir haben getauscht. Wenn wir über Bündnisse nachdenken und über den Bund an sich, dann bekommen wir auch Offenbarung darüber, wie Gott selbst ist. Lass uns mal Psalm 24 aufschlagen. Ich merke gerade, dass ich mir ganz schön viel aufgeschrieben habe für heute. Psalm 24. Psalm 25, Vers 14, so rum. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Wenn wir unser Herz in die richtige Position vor Gott gebracht haben, offenbart er uns, was es bedeutet, dass wir im Bund mit ihm leben. Er zeigt uns, was es bedeutet, dass er unser Gott ist. Nicht nur irgendein Gott von sonst wo, sondern unser Gott. Und das ist das Geheimnis des Herrn. Und viele Christen wissen nicht Bescheid, wir wissen nicht Bescheid über dieses Geheimnis des Herrn. Und er will es uns zeigen. Er möchte es uns offenbaren, was es bedeutet, dass wir in einer Bündnisbeziehung zu ihm stehen. Bitte. Dass ich die Uhrzeit habe. Halleluja. Lass uns mal den. Ah ne, hier kommt noch was. Verschiedene Schlüsselwörter in der Bibel weisen immer auf einen Bund hin. Ich habe einiges davon schon gesagt. Mein Volk, mein Gott, unser Gott, die Treue, Fluch, Segen, Opfer, verschiedene Punkte gibt oder verschiedene Wörter gibt es, die uns immer wieder hellhörig werden lassen sollten und zu gucken, okay, wo ist jetzt hier der Bund Gottes? Das hebräische Wort für Bund ist das Wort Berit oder Berit oder weiß nicht, ist auch ein Mädchenname, oder? Berit? Ja. Berit. Das kommt im Alten Testament 285 Mal vor. Also jede Menge Bibelstellen. Der Ursprung, ich habe das in einem schlauen Buch nachgelesen, der Ursprung ist nicht endgültig geklärt. Es kommt, also man kann die Bedeutung nicht 100% feststellen. Es kommt darauf an, von welchen anderen Wörtern man das herleitet. Und da kann es folgende Bedeutung haben. Zum einen Schneidung. Schneidung. Man vermutet, dass es daher kommt, dass bei einem Bündnisschluss Tiere genommen wurden und in der Mitte zertrennt wurden und die Stücken gegenüber hingelegt wurden, sodass ein Fluss von Blut entsteht. Und dann sind beide Bündnispartner, der eine von der einen Seite, der andere von der anderen Seite, in das Blut hineingelaufen und haben im Blut gesagt, wir schließen einen Bund mit diesen und jenen Bedingungen und Gott möge uns tun wie diesen Tieren, wenn wir den Bund brechen. Schneidung. Das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Es kann bedeuten Fessel. Ja, lasst uns zerreißen ihre Bande, von uns werfen ihre Fesseln. Als Zeichen davon, dass es eine verbindliche Abmachung ist, die nicht gebrochen werden darf. Eine verbindliche Abmachung, die steht, so lange bis der Bund aufgelöst ist, aufgrund von den Bedingungen des Bundes, oder bis die Parteien gestorben sind. Eine verbindliche Abmachung. Es kann bedeuten zwischen, das heißt zwischen zwei Partnern, zwischen zwei Bündnispartnern. Berit kann bedeuten Essen. Auch das hat mit Bund zu tun. Wir werden gleich das studieren in der Schrift, was passiert, wenn ein Bund geschlossen wird. Essen. Und es kann bedeuten sehen, ersehen oder erwählen. Auch das hat mit Bund zu tun. Man erwählt sich einen Bündnispartner. Besonders Gott erwählt sich Bündnispartner. Das sind die ganzen Bedeutungen, die dieses tiefe oder dieses Wort umfassen, also eine sehr tiefe Bedeutung. Wir könnten über jedes dieser Worte lange nachsinnen und lange studieren und forschen. So, was passiert bei einem Bündnisschluss? Das ist so das Hauptthema. Was passiert bei einem Bündnisschluss? Ich habe 8 Punkte. Und zwar aus 1. Mose Kapitel 31. Da kommen wir zurück zu unserem alten Freund Jakob. Wir erinnern uns, Gott hat zu ihm gesagt, gehe weg von Laban, kehre zurück in das Land deines Vaters. Und dann haben wir immer eine große Stelle ausgelassen, die wir heute lesen. Und dann hat er diese Begegnung mit Gott an dem Fluss Jabbok und er versöhnt sich mit seinem Bruder Esau. Und was passiert ist, Gott spricht zu ihm, geh weg von Laban. Und der Jakob hat eine irre Angst vor Laban, weil er Laban alles genommen hat, was Laban besessen hat. Er hat ihn ausgetrickst und Gott hat ihm dabei geholfen. Ganz interessant. Und in einer Nacht- und Nebelaktion packt er die Sachen, nimmt quasi die Töchter von Laban, seine Frauen, seine beiden Frauen, die Rahel und die Lea, dankeschön. Die eine hat er geliebt, die andere gehasst, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Und er packt alle seine Sachen und zieht los mit seinen Kindern und mit seinen Frauen und mit allem, was ihm gehört, mit seinen Dienern. Und der Laban kriegt das mit 2-3 Tage später und dann springt er auf das Pferd, nimmt seine Waffen und reitet ihm hinterher. Und hier kommt dann eine Begegnung und er sagt, wie kannst du das wagen? Einfach so, ich habe noch nicht mal meine Töchter, meine Enkelkinder geküsst und du bist einfach davon gegangen und das kann doch nicht sein. Und jetzt schließen diese beiden einen Bund. Wenn wir mal Vers 43 und 44 lesen. Laban antwortete und sprach zu Jakob: Die Töchter sind meine Töchter und die Kinder sind meine Kinder und die Herden sind meine Herden und alles, was du siehst, gehört mir. Doch was kann ich heute diesen meinen Töchtern tun oder ihren Kindern, die sie geboren haben? Komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du. Der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Und an diesen folgenden Versen bis zu Vers 54 können wir exemplarisch sehen, was es bedeutet, einen Bund zu schließen und was bei einem Bundesschluss passiert ist. Und ich werde euch jeweils zu fast jedem Punkt ein Beispiel aus dem Alten Testament und ein Beispiel aus dem Neuen Testament geben, damit unser Blick schon etwas erweitert wird, dass es hier nicht um Schafe und um Enkelkinder geht, sondern um wesentlich mehr. Halleluja. Erstens. Es gibt eine Unsicherheit zwischen Personen oder Gruppen. Haben wir gerade gelesen, Vers 43 und 44. Es gibt eine Unsicherheit. Das kann eine rechtliche Unsicherheit sein, das kann eine Unsicherheit sein von, in was für einer Beziehung stehen wir denn jetzt? Wie machen wir denn ab jetzt weiter? Jedes Liebespaar kommt in diese Unsicherheit. Und man sich überlegen, wie wollen wir jetzt weitermachen? Die Welt sagt, wir machen einfach weiter. Aber Gottes Weg ist, lass uns einen Bund schließen. Das vermittelt Sicherheit. Das gibt dem Ganzen eine Zukunft, eine Gestalt, eine Form, einen Rahmen. Und Laban ist hier mit Jakob und er sagt, wie wollen wir in Zukunft zueinander stehen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Kommst du und nimmst mir noch meinen Rest? Kann ich jemals meine Töchter, meine Enkel wiedersehen? In was für einer Beziehung stehen wir zueinander? Und dann kommt Laban auf die clevere Idee, lass uns doch einen Bund schließen. Ich will nicht diese Unsicherheit, ich möchte Sicherheit. Und so ist auch für uns dieses ungeklärte Verhältnis zwischen uns als Menschen hin zu Gott bekommt eine Form und eine Sicherheit darin, dass er mit uns einen Bund schließt. Der Bund ist etwas, worauf wir uns berufen, worauf wir uns stellen können, wo Gott sich selbst verpflichtet. Manchmal denke ich mir, oh Mann, Gott, was hast du dir für Bündnispartner ausgesucht? Hättest du dir das nicht anders überlegen können? Aber er hat sich einmal dazugestellt und deswegen darf ich mich darauf berufen. In all meiner Schwäche, in all meinem Versagen, ich kehre immer wieder zurück zum Bund. Der Bund vermittelt Sicherheit, da wo Unsicherheit ist. Deshalb sollten all diese Fragen von, ist Gott wirklich für mich? Liebt Gott mich wirklich? Das sind Fragen, die wir uns als Christen eigentlich nicht stellen müssen, weil wir haben einen Bund geschlossen. Dass da draußen die Leute, die sich weigern, sich zu bekehren, dass die sich fragen, liebt Gott mich wirklich, das ist voll berechtigt. Und wir sollten überhaupt nichts tun, um denen diese Frage auszureden. Aber wir, die wir in dem Bund stehen mit Gott, wir können uns sicher sein, er ist für uns. Er vermittelt uns eine Sicherheit, einen Rahmen, auf den wir uns verlassen können. Als das befreite Volk Gottes zum Sinai kommt, ja, sie sind ja aus Ägypten befreit worden, durch das Meer hindurchgezogen und dann diesen Weg zum Berg Sinai gegangen und da kommt diese gigantische, ja, also für mich ist das, man kann sich es eigentlich nicht richtig vorstellen, das kennen wir nur aus Science-Fiction-Filmen, der gesamte Berg wird eingehüllt in die Gegenwart Gottes. Wolken, Dunkel, Posaunen, Blitze, Donner und dann sehen die da immer mal, wenn das so ein bisschen sich lichtet, ein helles Feuer, eine Glut, die diesen ganzen Berg verzehrt. Und Gott ist gekommen, um die Unsicherheit zu klären. Um zu sagen, wie stehen wir zueinander? Wie wollen wir von hier an weitermachen? Ich habe euch befreit, ich habe euch gerettet, aber wie wollen wir weitermachen? Und dann gibt es da einen Mittler des Bundes, Mose. Das Volk sagt, nee, nee, wir wollen nicht mit Gott reden. Alles, was der sagt, wollen wir machen, aber wir reden nicht mit dem, geh du selber rauf. Der Mittler eines Bundes. Und dieser Mittler geht in die Glut, in das Feuer, in die Gegenwart Gottes selbst hinein und vermittelt zwischen uns und ihm und betet für uns. Und wir verlassen uns nicht auf Mose, dass er uns vertritt, sondern wir verlassen uns auf den größeren Mose, auf Jesus selbst, den Mittler eines neuen Bundes. Jesus hat uns hineingeführt oder herausgeführt aus der Unsicherheit, aus diesem unsicheren Verhältnis, wo wir nicht wissen, wie geht's jetzt weiter zwischen Gott und mir, hat er uns einen Bund vermittelt. Danke, Jesus. Das war Punkt 1. Punkt 2. Es gibt ein Bundesdokument. Vers 45. Da nahm Jakob einen Stein und stellte ihn als Denkmal auf. Ja, das machen wir heute überhaupt nicht mehr, Steine als Denkmal aufstellen. Also manchmal schon natürlich, aber jetzt so im normalen Gebrauch nicht. Auf diesem Stein, auf diesem Dokument werden die Bedingungen des Bündnisses festgehalten. Ihr erinnert euch, als Mose auf den Berg Sinai gegangen ist, hat Gott selbst mit seinem Finger auf dieses auf diese Steintafeln diese zuvor ausgerufenen Bedingungen des Bundes aufgeschrieben. Die 10 Gebote. 2. Mose 21. Das ist ein Bündnisdokument gewesen. Genauso wie Jakob und Laban hier ihre Bedingungen und die Bedingungen und die Inhalte festgehalten haben, die Inhalte des Bundes festgehalten haben auf diesem Dokument, genauso hat Gott auf dem Berg Sinai die Inhalte und die Bedingungen des Bundes festgehalten auf 2 steinernen Tafeln. Und wir wissen, diese steinernen Tafeln haben nicht lange gehalten. Mose kam vom Berg wieder. Also er hörte, was ist das? Er kam vom Berg runter und Josua war bei ihm und sagt, was ist das? Ist da Kriegslärm im Lager? Und er sagt Mose, nein, das ist kein Kriegslärm, das ist der Lärm eines Festes. Und das Volk hat das goldene Kalb angebetet und der Bund war quasi schon nach 40 Tagen gebrochen. Und Mose in seiner Wut wirft diese Bündnistafel hin und sie zerbricht. Und das hat alles einen so wunderbaren, herrlichen, bildlichen Sinn, den wir auf Christus beziehen können. Paulus schreibt dann Jahrtausende später im 2. Korintherbrief, der Heilige Geist hat auf eure Herzenstafeln die Gebote Gottes geschrieben. Da ist ein Bündnisdokument in euch drin, wo die Bedingungen aufgeschrieben sind, was es gilt, dem Bund zu halten. Und dann sagt Paulus, ihr seid ein Brief Christi, ausgestellt von mir im Dienst. In der Predigt hat Gott etwas in euren Herzen getan und auf euren Herzen aufgeschrieben. Und ihr habt den Beweis, die Erinnerung an den Bund in euch selbst drin. Unsere Herzen sind die Bündnistafeln des neuen Bundes. Das Dokument, auf dem Gott mit seinem eigenen Finger durch den Heiligen Geist schreibt, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben. Drittens, Vers 46 bis 48 und Vers 51. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und errichteten einen Steinhaufen und aßen dort auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jegar Sahaduta. Jakob aber nannte ihn Galed. Ja, gefällt mir besser. Und Laban sprach, dieser Steinhaufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Darum wird er Gal-Ed genannt. Vers 51, weiter sprach Laban zu Jakob, siehe, dieser Steinhaufen und dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir. Es gibt ein Zeichen, ein äußeres Zeichen des Bundes. Holt Steine, haben sie gesagt, wir machen einen großen Haufen Steine als Zeichen dafür, dass wir heute auf diesem Steinhaufen einen Bund geschlossen haben. Und wenn wir eines Tages hier an diesem Steinhaufen wieder vorbeikommen und jeder andere, der an diesem Steinhaufen vorbeikommt, soll erinnert werden, da ist ein Bund zwischen Jakob und Laban. Ein Zeichen des Bundes. Wir wissen, das Zeichen des Bundes der Israeliten ist die Beschneidung. Die Beschneidung an der Vorhaut bei jedem Mann, wie Gott es Abraham verordnet hat. Und über ihre ägyptische Gefangenschaft hatten sie das alles vergessen. Die haben niemanden mehr beschnitten. Und als dann das Volk Israel kurz davor war, in das verheißene Land einzutreten und sie über den Jordan gehen sollten, dann mussten sie zuerst beschnitten werden. Und Gott sei Dank hat Gott ihnen 3 Tage lange Ruhepause gegönnt, sich davon zu erholen. So, sie wurden beschneiden, weil sie nicht in das Neue hineingehen konnten, ohne ein äußeres Zeichen, dass sie Bündnispartner Gottes sind. Ein äußeres Zeichen, das sie herumtragen an sich selbst. Wir gehören zu unserem Gott. Mose wollte nach Ägypten gehen, sein Volk befreien, wider Willen, ja. Und der Herr selbst stellt sich ihm entgegen und will Mose töten. Bis Zippora, ja, also da, ich weiß nicht genau, wie sich das alles da abgespielt hat. Der Punkt ist, Zippora hat einen scharfen Stein genommen und hat den Sohn des Mose beschnitten. Und sie nahm die Vorhaut und warf sie vor Mose hin und sagte, du bist mein Blutbräutigam. Gott nimmt dieses Zeichen des Bundes sehr, sehr ernst. Er sagte, du kannst nicht mit einer Familie kommen, wo deine Kinder, du kannst nicht als Befreier des Volkes dienen, wenn du selbst und deine Kinder nicht beschnitten sind. Das Zeichen des Bundes tragen. So, was ist unser Zeichen des Bundes? Das Zeichen des Ehebundes ist übrigens dieser Ring hier. Jede Frau, die mich da draußen sieht und denkt, oh, das ist aber ein netter junger Mann, der zeige ich meine Hand und die weiß Bescheid. Der gehört einer anderen. Halleluja. Wann heiratet ihr? Im März, ja. Thomas darf die Traupredigt halten. Halleluja. Der Ring ist ein Zeichen davon, das ist ein Ehebund. Jeder andere ist ausgeschlossen. Der gilt nur zwischen mir und meiner Frau. Und zwar für immer. Und die Beschneidung gibt es nicht nur im Alten Testament bei den Juden, sondern die Beschneidung gibt es auch im Neuen Testament bei uns, die wir Juden oder Nicht-Juden sind, nämlich die Beschneidung des Herzens. Der allererste Märtyrer war Stephanus, dankeschön. Das kann nicht stimmen. Dankeschön. Stephanus war der allererste Märtyrer. Und er hält in Apostelgeschichte Kapitel 7 eine herrliche Rede, ja, eine Verteidigungsrede. Und er bezieht sich immer und immer und immer und immer wieder auf das Thema des Bundes. Bund, Bund, Bund. Gott schloss im Land Chaldea, in Ur, mit unserem Vater Abraham einen Bund. Gott sandte sie nach Ägypten, da schloss, und an den Sinai, da schloss er einen Bund und Bund und Bund. Und er schließt seine Rede mit einer so herzensdurchbohrenden Ansage an die Pharisäer. Und er sagt, ihr seid unbeschnitten an Herz und Ohren. Auch wenn ihr die äußere Beschneidung habt, seid ihr doch unbeschnitten da, wo die Beschneidung eigentlich wichtig ist, nämlich am Herzen und an den Ohren. Ihr, ihr mögt zwar die Äußerlichkeit mitbringen, aber das Innere, das Wichtige, wie euer Herz gegenüber Gott ist, das fehlt euch. Ihr seid unbeschnitten an Herz und Ohren. Und die wussten genau, was das bedeutet. Der sagt, wir stehen nicht im Bund mit Gott. Und sie knirschten mit den Zähnen und der Hass erfüllte sie voll und ganz und sie haben ihn in großer Wut umgebracht. Unbeschnitten an Herz und Ohren. Wie eure Väter, so auch ihr. Puh. Ich habe das ja mal zitiert. Da haben wir so zwei jüdische Frauen getroffen, die waren mit so einem Hippie-Bus und haben Werbung für so eine Veranstaltung in so einer Synagoge gemacht und da war ein Buddha hinten drauf und die haben für Umweltschutz und ich habe ein bisschen mit ihnen geredet und das wurde ziemlich schnell, ziemlich zackig. Ich habe nur gesagt, haben Sie schon mal was von Stephanus gehört? Nee, wer ist das? Und ich sage, das ist einer der ersten Märtyrer für Jesus. Und er hat gesagt, ihr seid unbeschnitten an Herz und Ohren, wie eure Väter, so auch ihr. Und es wird sich erfüllen, das Wort. Ihr werdet auf den schauen, auf den ihr durchbohrt habt. Und ihr werdet trauern wie um den einzigen Sohn. Das steht da nicht. Und dann ist die Bombe geplatzt und das Gespräch war beendet. So auch das äußere Zeichen bedeutet nichts. Oder ist ein Sinnbild. Die Beschneidung aus dem Alten Testament ist ein Sinnbild, ein Schatten dessen, was Gott heute an uns in unseren Herzen tut. Er beschneidet uns. Und meiner Meinung nach ist das diese Beschneidung des Herzens nicht weit davon entfernt, was es bedeutet, das Kreuz zu tragen. Ein und dieselbe Sache. So, und falls du nicht da warst bei diesen herrlichen Predigten in den letzten 8 Wochen, dann guckst du dir doch bitte im Internet an. Halleluja. Okay. Punkt 4. Punkt 1 war, es gibt eine Unsicherheit zwischen Personen oder Gruppen. Punkt 2, es gibt ein Bundesdokument. Punkt 3, es gibt ein Zeichen des Bundes. Punkt 4, die Inhalte, die Verpflichtungen, die Flüche und die Segen werden dokumentiert und festgehalten. Also Punkt 4, die Inhalte werden definiert. Vers 50 und 52. Wenn du meine Töchter schlecht behandelst und wenn du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Vers 52, dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Die gegenseitigen Verpflichtungen werden festgelegt und genau abgegrenzt. Hier mit Laban und Jakob, also für Laban war das eher er wollte die Sicherheit, dass nicht eines Tages der Jakob kommt und sich rächt für all das, was Laban ihm angetan hat. Und deswegen hat er gesagt, komm, wir machen einen Bund, eine Übereinkunft. Du darfst nicht, ja, da war eine unsichtbare Linie, du darfst nicht über die Linie treten, wo der Steinhaufen ist, in böser Absicht. Du darfst nicht kommen und mir noch mehr wegnehmen. Du darfst nicht kommen und dich rächen an mir, weil ich habe dich ganz schön übers Ohr gehauen. Ja, die haben sich beide nicht viel genommen. Und so haben sie das festgelegt. Und dann hat er festgelegt, Gott soll Richter sein, Gott soll Zeuge sein, wenn du meine Frauen, meine Töchter vernachlässigst als deine Frauen. War ein guter Vater. Passt auf eure Töchter auf. Halleluja. Okay. Es werden nicht nur die Verpflichtungen verkündet und genau abgegrenzt, sondern natürlich auch die Segnungen werden genau definiert. Da findest du 2 wunderbare, ausführliche Kapitel. 3. Mose, Kapitel 26 und 5. Mose, Kapitel 28 über Segen und Fluch des Bundes. Das ganze Kapitel hat nur mit Bund zu tun. Diesen Teil aus Kapitel 5 war es, den Josia fand im Tempel, irgendwo verbuddelt, verramscht in der Ecke. Und er hat das gelesen, Segen und Fluch. Und er war schockiert darüber, dass sie den Fluch verdient haben. Und er hat die Götzen fortgeschafft und hat seinen Bund mit Gott erneuert. Das sogenannte Bündnisbuch. Fünfte Buch Mose. Ja, ich habe das hier aufgeschrieben. Insbesondere sind natürlich hervorzuheben die 10 Gebote, die nicht nur die Steintafeln an sich, sondern die Gebote, die darauf stehen, das ist ja das Entscheidende. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das ist eine Bündnisvereinbarung. Macht eigentlich Sinn, oder? Wenn man das so hört, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das heißt, ich allein bin dein Gott. Und kein anderer Gott darf sich in unsere Beziehung mischen. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen von mir. Das heißt nicht, man darf Gott nicht malen, sondern das bedeutet, ich als Gott lege fest, wer ich bin. Du darfst dir nicht ausdenken, wie ich bin. Du darfst nicht deinen Begriff von Liebe nehmen und mich definieren, sondern du musst meinen Begriff von Liebe nehmen, der aus diesem Buch kommt, und mich definieren. Mach dir kein Bildnis von mir. Und so ist jedes einzelne Gebot eine Bündnisvereinbarung. Und die 10 Gebote stechen heraus aus all den anderen Geboten aus den 5 Büchern Mose und sind auch für uns, denke ich, heute verbindlich und wichtig. Gott sieht es als einen Bündnisbruch an, wenn du neidisch auf das guckst, was dein Nächster hat. Interessant, oder? Wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du hast, wenn du dich nach Höheren, nach Weiteren, nach Tolleren, nach Besseren ausstreckst und du nicht deinen Frieden in Gott allein findest und das Bündnis mit ihm dir nicht genug ist. Und da sind wir wieder beim Herz des Teufels. Und im Neuen Testament, selbstverständlich, sind das die Worte, die Warnungen, die Gebote Jesu. Vermittelt uns in den Evangelien und durch seine Apostel. Das sind alles Bündnisbedingungen. Deswegen sagt Paulus, Götzendiener, Habsüchtige, Unzüchtige, er zählt das alles auf da, diese Werke des Fleisches. Und dann sagt er, von denen habe ich euch schon vorher gesagt und ich sage euch wieder, dass diejenigen, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Bündnisbruch. Das Einzige, was uns aus dem Bündnis mit Gott herausholen kann, ist mutwillige, fortgesetzte Sünde, über die wir keine Buße tun wollen. Ist das nicht schön, dass nichts anderes sich aus dem... Da kann welcher Teufel auch immer... Da kann Beelzebub und Diabolos und alle zusammen können sie anrennen gegen dich mit ihren hässlichen Fratzen und mit ihren Gesichtern voller Hass. Und du weißt, der Herr hat mir einen Tisch bereitet im Angesicht meiner Feinde. Ich habe den Bund mit ihm. Alles Bund. Psalm 23 ist reine Bund. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halleluja. Nichts kann dich aus diesem Bund herausholen, außer du brichst ihn. Aber darüber bestimmt, ich denke mal in 3 Wochen, spreche ich nochmal ausführlich darüber, was es bedeutet, den neuen Bund zu brechen. Denn die meisten Christen denken, das geht nicht, das ist aber nicht biblisch. Okay. Fünftens. Gott ist Zeuge, und wird als ein solcher angerufen. Ich lese nochmal Vers 50 und dann Vers 53. Wenn du meine Töchter schlecht behandelst und wenn du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Vers 53. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Gott ist Zeuge von den Bündnissen, die wir schließen. Da sieht man, wie ernst die ganze Sache ist. Dass ein Bund nicht etwas Leichtfertiges ist und ach, letzte Woche habe ich diesen Bund geschlossen, aber jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust mehr. Jetzt habe ich auf einmal eine ganz andere Vorstellung oder Idee und jetzt möchte ich das tun, aber der Bund verbietet mir das. Ach Mist, ach. So, also das ist eine enorm ernste Sache. Gott ist Zeuge. Gott ist anwesend. Und wenn wir hier diesen Bund schließen, dann ist er der heilige Zeuge und nicht nur, kommt das hier? Ach, genau. Und nicht nur Zeuge, sondern Richter. Er ist Zeuge und Richter. Das bedeutet, was Jakob und Laban gemacht haben, wir schwören bei Gott, wir rufen dich als Zeuge und Richter an. Dann haben sie gesagt, wenn wir eines Tages diesen Bund brechen, wenn ich doch irgendwann über die unsichtbare Linie trete in böser Absicht und den Laban alles noch zu stehen und mich zu rächen, dann soll Gott mich richten. Er soll den Bündnisbruch richten. Von der einen oder von der anderen Seite. Gott ist Zeuge und Richter in einem. Der Herr nimmt Bündnisse enorm ernst. Er beruft sich darauf. Wir werden uns das bestimmt noch näher anschauen. Im Buch Josua kommen da die Israeliten, das Land zu erobern. Und Gott hat ihnen gesagt, schließt ja keine Bündnisse. Schließt ja keinen Bund mit dem Volk dieses Landes. Ich will sie alle vernichten. Mein Urteil steht fest. Das Maß der Sünde der Amoriter ist voll geworden. 450 Jahre Zeit, um Buße zu tun. Und das Maß der Sünde ist voll geworden. Und dann kommen da, wie hießen die Jebusiter? Ich weiß, oder? Nee, wie heißen die? Egal, auch kommt da dieses Volk und die denken sich, wie können wir wissen, Gott ist mit denen, Gott hat uns ausgeliefert, wie können wir aus dieser Sache entkommen? Und dann haben sie alte Weinschläuche genommen, zerrissene Kleidung und sahen ganz geschafft aus. Die Gibeoniter, dankeschön. Und die kommen mit einer Karawane und dann kommen sie zum Volk Israel und sagen, oh, guck mal hier, unser Brot ist ganz verdorrt, ist ganz trocken geworden und unsere Weinschläuche sind leer und zerrissen und wir haben einen ganz langen Weg hinter uns. Und dann heißt es, und dann sagen sie, schließt doch mit uns einen Bund. Euer Volk mit unserem Volk. Und dann heißt es, sie haben den Herrn, ihren Gott, nicht befragt. Nicht befragt. Und dann schließen die da einen Bund und drei Tage später kommt das böse Erwachen. Egal. Es kommt das böse Erwachen und die merken, die waren ja ein Volk aus unserer Mitte. Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Gott widerruft sein erstes Wort, was er gegeben hat, aufgrund des Bundes, der geschlossen wurde. Ein falsches Bündnis durch Trickserei, durch Lügen, um dem Gericht zu entfliehen, hält Gott davon ab, die Gibeoniter zu richten. Und sie kamen Jahrhunderte mit ihrer Haut davon. Die Israeliten durften sie nicht anrühren. So, überleg doch, wenn du überlegst, zu heiraten, ein Bündnis abzuschließen. Überleg doch bitte zweimal, dreimal, viermal, ob das wirklich derjenige ist, mit dem du einen Bund schließen willst. Denn aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Und wenn du versuchst, über Menschenwege herauszukommen, Gott war Richter und Zeuge. Okay, Punkt 6. Ein Eid wird geschworen. Ein Eid wird geschworen. Vers 53b. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaak fürchtete. Bei diesem Eid wird geschworen, das Bündnis zu halten und sich an diese Bestimmungen ohne Wenn und Aber zu binden. Es heißt, der Eid ist das Ende allen Widerspruchs. Lass uns das mal aufschlagen, Hebräer 6. Das ist auch übrigens das große Thema vom Hebräerbrief. eins der großen Themen. Der Bund, Hebräer 6, Vers 16. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren. Und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Der Eid ist das Ende allen Widerspruchs. Wenn sie da diese Tierteile getrennt haben und in dem Blut stehen und sich einen Eid schwören, einen Eid leisten, dann ist dieser Eid die Bestätigung, was wir jetzt ausgehandelt haben, das gilt und zwar für immer. Das ist unwiderruflich, das Ende allen Widerspruchs. Und wenn irgendwann mal ein Gedanke bei dir hochkommt, wo du denkst, könnte ich den Bund vielleicht doch... Du hast einen Eid geschworen. Das Ende allen Widerspruchs. Und dieser Eid dient als Bürgschaft, eine Versicherung, eine Sicherheit, dass der Bund eingehalten wird. Heutzutage ist ja dieses, gerade bei den aktuellen politischen Ereignissen, ein Wort nicht mehr allzu viel wert. Ja, wir werden keine große Koalition machen, da gibt's auch keine Hintertür. Tja, so viel dazu. Das ist enorm wichtig, dass wenn nicht wir als Christen zurückkommen zu Begriffen wie Ehre, zu Begriffen wie, dass das Wort hält, dass das Wort gilt. Das ist das, was Jesus gesagt hatte. Er hat es kritisiert an den Pharisäern. Die haben ständig gesagt, ich schwöre hier, ich schwöre da. Und ihr Wort hat nur noch was gegolten, wenn sie geschworen haben. Aber Jesus sagt, wenn ihr Ja sagt, sollt ihr Ja sagen. Und wenn ihr Nein sagt, dann soll das ein Nein sein. Alles, was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. So, der Eid ist ein Ende alles Widerspruchs. Auf den Eid kann man sich zuverlässig berufen. Auf den Eid kann man sich verlassen. Ich verlasse, ja, sogar vor Gericht. Ja, Gott sei Dank gibt es das heute noch. Wenn man dem Zeugen nicht richtig glaubt, ich kenne das ja nur so aus so Filmen, würden Sie das auch unter Eid aussagen? Ja, das würde ich. Und dann legen die Hand auf die Bibel und sagen, ich schwöre, das ist ein Eid. Was ich jetzt sage, ist die Wahrheit. Und wenn man dann lügt und das kommt raus, dann wird's richtig übel. Den Eid kann man sich berufen. Ich kann sicher sein, dass meine Frau mir treu bleibt, weil sie einen Eid geleistet hat am Tag unserer Hochzeit. Das ist meine, darauf berufe ich mich innerlich, wenn da irgendwann mal irgendwelche Zweifel kommen sollten, die nicht da sind, Halleluja, dann weiß ich, meine Frau hat einen Eid geschworen und meine Frau kann dasselbe mir sagen. Ich habe einen Eid, du hast einen Eid geschworen, lieber David. Und ich erinnere mich öfter, als man vielleicht denkt, an diesen Eid zurück. Und deswegen ist es auch, wenn wir in eine Hochzeitszeremonie sind, denke ich, ein sehr wichtiger Teil, dass Eheversprechen abgegeben werden. Dass ein Eid geleistet wird. Bis das der Tod uns scheide, so wahr mir Gott helfe. Im 2. Mose 24, Vers 3, da sehen wir so einen Eid, den Menschen abgeben an Gott. An dem Berg Sinai, da sagen sie, alles, was der Herr uns gebietet, wollen wir tun. Das ist ein Bündniseid. Die wussten genau, worum es geht. Die wussten, Gott will einen Bund mit uns schließen. Und die sagen, okay, wir stimmen überein. Alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und natürlich, wenn wir gläubig werden, beziehungsweise wenn wir zum Glaubensgehorsam kommen, muss man ja heute immer dazu sagen. Ist leider nicht mehr so selbstverständlich, wie es mal war. Gläubig zu sein, ist heute nicht mehr dasselbe wie gehorsam zu sein. Hat sich irgendein Teufel ausgedacht. Wenn wir zum Glaubensgehorsam kommen, dann leisten wir gegenüber Jesus einen Eid. Und ich erneuere diesen Eid jeden Tag. Ich sage, Jesus, ich lebe für dich. Ich bin hier für dich. Und er leistet auch einen Eid. Mein Blut ist genug. Mein Blut redet besser als das Blut von Abel. Ich werde mich zu dir stellen. Weil er an mir hängt, Psalm 91, will ich ihn erretten. Okay, das ist so spannend. Aber es ist schon 11:55. Okay, ich habe nur noch 2 Punkte. Danke, Jesus. Nur noch 2 Punkte. Die sind aber ziemlich intensiv, aber egal. Punkt 7. Man vollzieht einen Opferakt. Ein Opferakt. Vers 54. Muss ich zurückgehen zum 1. Mose. 1. Mose 31, Vers 54. Und Jakob brachte ein Opfer dar auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen und übernachteten auf diesem Berg. Es wird ein Opfer dargebracht. Es gibt keinen Bündnisschluss ohne Blutvergießen. Es gibt keinen Bündnisschluss ohne Blutvergießen. Durch die ganze Bibel hinweg wirst du dieses eine finden. Immer wenn ein Bund geschlossen wird, wird Blut vergossen. Oft ist auch die Rede von im Alten, auch im Neuen Testament, vom Blut des Bundes. Jesus sagt, nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes. Blut muss fließen. 1. Mose, könnt ihr nur aufschreiben, schlagt man nicht auf. 1. Mose 15, Vers 9 und 10. Das ist dieser Bund, dieser Bundesschluss, den Gott mit Abraham macht. Und Abraham fragt ihn, woher soll ich wissen, dass du mir wirklich dieses Land geben wirst, dass du mir wirklich Nachkommen geben wirst. Woher soll ich das wissen? Da haben wir Punkt 1. Du darfst ruhig niesen und husten. Alles kein Problem. Da war eine Unsicherheit da. Du hast mir das alles versprochen, Gott, aber woran kann ich das so gewiss erkennen, dass du mir das Land geben wirst, dass du mir so viele Nachkommen geben wirst? Und dann sagt Gott, hole eine Kuh, hole eine Ziege, hole Vögel. Wir würden denken, macht er jetzt einen Streichelzoo auf oder so? Nein, er macht keinen Streichelzoo auf. Und Abraham weiß sofort, was los ist. Und dann sagt er, teile diese Tiere in der Mitte. Lege die Teile in einen Korridor, dass so ein Korridor von Blut entsteht. Und Abraham wusste sofort, Gott schließt einen Bund mit mir. Und das ist dann ganz interessant, dieser Bündnisschluss mit Abraham. Ach, so viel, was wir noch zu bepredigen haben. Halleluja. Abraham fällt in tiefem Schlaf und eine Feuerfackel, ein brennender Ofen, heißt es, geht durch das Blut hindurch. Das ist Jesus Christus selbst. Der Brennende. So, aber auch dort Blut fließt. 2. Mose 24, Vers 8. Blut fließt. Das Blut des Bundes. Da wurde die Kuh verbrannt, dann die Asche in das Blut gemischt und dann mit einem Ysop, alles das hat eine Bedeutung, mit diesem Ysop-Büschel wurden die mit Blut besprengt, sodass das Blut auf sie fiel. War eine ziemlich blutige Angelegenheit. Und dann hat Mose gesagt, jetzt seid ihr rein. Das ist das Blut des Bundes. Und das ist natürlich nur ein Vorschatten von dem, was dann Jesus erfüllt hat, indem er sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Und sein Blut ist das Blut des Bundes. Und Paulus in seiner Offenbarung über die Heiligen Schriften geht so weit und sagt, ihn, Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort, als einen Gnadenthron, als die Bundeslade selbst, in dem Glauben an sein Blut. Also, Blut muss fließen. Punkt 8. Ein Mahl bildet den Abschluss. Ein Essen. Vers 54, lese ich nochmal vor. Und Jakob brachte ein Opfer da auf den Berg und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Ein Bund ist ein Grund zum Feiern. Ein Bund ist normalerweise ein Grund zu feiern. so wie es unsere Kinder unten machen. Ein Grund zum Feiern und sich zu freuen, weil das, was vorher ungeklärt war, ist geklärt. Wir gehören jetzt zusammen. Deine Stärke wird meine Stärke. Meine Stärke wird deine Stärke. Wir gehören zusammen. Und dieser Bund wird gefeiert. Und ganz interessanterweise, das schlagen wir mal auf, 2. Mose 24, Vers 11. Ja, auch wieder dieser Bundesschluss am Sinai. Gott sagt, ich will einen Bund mit dem Volk schließen. Und Mose und Josua sollen heraufkommen, was viele nicht wissen, 70 Älteste, die Chefs, sind auch mit auf den Berg hinaufgegangen, auch mit in das Feuer hinaufgegangen. 24, Vers 11. Und er legte, und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Das heißt, sie kamen in die Gegenwart Gottes und Gott hat sie nicht getötet. Das ist immer ein Wunder. Wenn ein Mensch in der Gegenwart Gottes steht, ohne Tod umzufallen, das ist immer ein Wunder. Was sich auf den Bund bezieht. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Halleluja. Sie schauten Gott und aßen und tranken. Das ist das, was beim Abendmahl passieren sollte. Wir besinnen uns. Wir erinnern uns. Wir schalten unser Gedächtnis an und schauen uns im Geiste das Kreuz an. Wir schauen Gott und essen und trinken. Abendmahl ist nochmal ein interessantes Thema, auch für einen anderen Tag. Für die ersten Christen war das nicht eine große Zeremonie, zu der man zusammenkommt und dann kriegt man eine kleine Waffel und einen kleinen Becher Wein und kippt das so hinter. Für die war das Essen, um zu essen, und Abendmahl eine Sache. Die haben das nicht voneinander getrennt. Sie waren beisammen mit Freude und nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Apostelgeschichte. Aber natürlich, das Abendmahl ist für uns immer wieder eine Zurückbesinnung auf den Bund, den Gott mit uns in Jesus geschlossen hat. Lasst uns mal aufstehen und dann bringen wir das im Gebet zum Abschluss. Herr Jesus, du bist der Mittler eines neuen Bundes. Herr, wir wollen als deine Bündnispartner nicht passiv daneben stehen, als Zuschauer und sagen, na mal sehen, was der da predigt oder ja, ganz interessante Fakten. Nein, Herr, wir wollen aktiv werden darin, dich als Bündnisgott zu sehen, dich als Bündnisgott anzusprechen, dich als Bündnisgott anzubeten, um deinen Segen zu bitten in dem Verständnis, dass du unser Bündnisgott bist. Und wir wollen leben mit diesen Bündnisbedingungen auf unserem Herzen, mit diesen Bündnisinhalten, mit den Warnungen deines Wortes in unserem Gedächtnis. Wir wollen leben, Entscheidungen treffen, unsere Gedanken steuern, unsere Handlungen steuern, unsere Worte, zu entscheiden, welche Worte wir sprechen, in dem Bewusstsein, dass wir im Bund stehen mit dir. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns als Beistand in diese Wahrheit hineinführst, in den nächsten Wochen, dass du uns als Beistand in diese herrlichen Realitäten des Bundes hineinführst. Male uns die Segnungen des Bundes vor Augen. Male uns die Flüche des Bundes vor Augen, so dass wir wachsam sind, dass wir uns freuen mit Furcht und Zittern, dass wir jubeln zu deinen Füßen. Herr, wir danken dir für diesen herrlichen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Und Herr, wir bitten dich, führe uns hinein in diese Wahrheit, erkläre uns dein Wort in Bezug auf den bündnisstiftenden Gott. Wie es geschrieben steht im Psalm, schau hin auf den Bund. Herr, so wollen auch wir hinschauen auf den Bund. In Jesu Namen. Amen.